Schönheit und Verstand, der Podcast des Kunstforums der TU Darmstadt. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Räume der Erinnerung mit Paula Döpfner. Anlässlich der Ausstellung Paula Döpfner, I heard the sound of a thunder, it roared out a warning im Kunstforum der TU Darmstadt. Moderiert wird unser Gespräch von Ute Hochhuth, Mitarbeiterin des TU Kunstforums.
Heute ist die Künstlerin Paula Döpfner bei uns zu Gast und ich freue mich sehr, dass ich zusammen mit unserer Leiterin und Kuratorin Julia Reichel die Gelegenheit habe, mit dir, liebe Paula, über deine Kunst und über die aktuelle Ausstellung des Kunstforums zu sprechen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass das klappt. Hallo zusammen.
Hallo.
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 Schön, dass du gekommen bist aus Berlin heute. Danke, Paula.
Ich freue mich auch.
Mein Name ist Ute Hochhuth. Ich bin Mitglied im Team des Kunstforums. Diese Ausstellung, die wir zeigen, bildet den krönenden Abschluss eines Ausstellungsreigens im Rahmen des Kooperationsprojektes Interior. Julia, was verbirgt sich denn hinter Interior?
Interior meint eigentlich das Innenleben eines Hauses vielleicht oder Gebäudes. Und das war eine Idee von der Direktorin der Opel-Villen Rüsselsheim, nämlich 6 Häuser im Rhein-Main-Gebiet zu versammeln, die allesamt eine wechselvolle Geschichte hinter sich haben, die jetzt heute Ausstellungshäuser sind, aber die eben in ihrem früheren Dasein eben eine andere Nutzung hatten, wie zum Beispiel die Opel-Villen Rüsselsheim waren eine großindustriellen Villa, das Kunsthaus Wiesbaden war eine Schule, das Museum Giersch der Goethe-Universität war eine industriellen Villa, das Museum Sinclair-Haus ebenfalls. Es ist noch dabei der Nassauische Kunstverein Wiesbaden, der auch ein Mehrfamilienhaus war, ein großbürgerliches Ende 19. Jahrhundert. Und eben wir, das Kunstforum der TU Darmstadt im alten Hauptgebäude der TU Darmstadt aus dem Jahr 1895, das ja der größte und, wie ich finde, schönste Zeichensaal für Ornamentik war.
Genau, wir sind in einem Zeichensaal für Ornamentik und wir zeigen jetzt auch in unserer Ausstellung Zeichnungen. Und ja, unsere Künstlerin ist Paula Döpfner. Aber Julia, Paula war schon mal bei uns zu Gast im Kunstforum.
Ja.
2017?
2017 bei der Ausstellung Lost in Transition, die wir zusammen mit dem Atelierhaus Darmstadt, kuratiert von Michaela Schrabeck, zeigen konnten. Und da war Paula Döpfner mit einer großen Eisarbeit vertreten. Und es war einfach auch eine ganz ungewöhnliche, berührende Arbeit mit diesem Eis, was ja langsam geschmolzen ist und nach einen literarischen Text von Robert Musil, der ja auch gut zu einer technischen Universität passt, weil er hat, wie du mir gerade noch erzählt hast, Ingenieurwissenschaften studiert und gleichzeitig hast du ja auch eine der großen Panzerglasscheiben, die du auch verwendest, gezeigt.
Mhm.
Genau, das war eine tolle Arbeit.
Ja, jetzt in der Ausstellung sind auch Bilder aus Panzerglas zu sehen und eben Zeichnungen. Also ich gehe von Zeichnungen aus. Meine Zeichnungen bestehen aus kleinster Schrift auf ganz dünnem japanischen Gampi-Papier. Und zwar schreibe ich ja Texte auf aus eben kleinster Schrift in Durchmesser von 0,1 Millimeter, die dann zu Schriftbildern werden. Und die basieren auf Skizzen, die ich an der Charité-Universitätsmedizin in Berlin mache und eben auch mit kunsthistorischen Vorlagen verbinde. Diese Zeichnungen bei euch sind jetzt in einem Format von ungefähr 100 mal 120 Zentimeter an der Wand zu sehen. Und die Schrift in den Zeichnungen basiert auf dem Istanbul-Protokoll. Also ich habe Auszüge aus dem Istanbul-Protokoll aufgeschrieben, in den Zeichnungen. Und das Istanbul-Protokoll ist ein medizinisches Handbuch zur Erfassung und Dokumentation von Folter und anderer grausamer Behandlung. Es wurde 1999 ein offizielles UN-Dokument und ist hauptsächlich gemacht für Ärzte oder auch Anwälte, die Überlebenden von Foltern helfen, gerichtlich gegen die Täter vorzugehen. Dieses Istanbul-Protokoll, diese Auszüge daraus, verbinde ich mit Texten unter anderem von Porcelan oder auch der kanadischen Dichterin Anne Carson, sodass eben diese medizinischen Texte zusammenkommen mit den mit der Dichtung oder auch literarischen Texten, wie zum Beispiel von Robert Mosey, die dann in Zeichnungen sein können. Das ist meine hauptsächliche Arbeit besteht aus Zeichnungen oder eben auch eingefroren in Eisblöcken, wie es damals 2017 in der Ausstellung bei euch war. Diese Zeichnungen zeige ich jetzt zusammen mit Arbeit aus Panzerglas, wo ja auch schon 2017 eine Arbeit bei euch zu sehen war und jetzt nochmal ganz neue Arbeiten für das Kunstforum entstanden sind. Die Arbeiten jetzt bestehen aus Panzerglasscheiben, die von einem Bankgebäude aus Berlin stammen, und zwar von der Fassade, die bei einer Demonstration eingeschlagen wurde. Und mit diesen zerstörten Panzerglasscheiben arbeite ich und trage darauf Pigment auf, was dann runterläuft oder auch Formen bildet, die wiederum auch auf Skizzen basieren, die ich bei Hirnscans an der Charité gemacht habe, also auf farbigen Skizzen, die sich dann da wiederfinden in den Glasarbeiten, die an der Wand installiert sind.
Ja, das ist spannend, weil du hast ja erzählt, also Zeichnung ist ja der Ursprung, ne? Aber auch gleichzeitig dieser medizinische, sachliche Zugang, der dich ja, hast du ja mir erzählt, auch von diesen kleinen Zeichnungen aus kleinen Punkten, die sich dann ja entwickelt haben zu diesen Schriftbildern, weil du das ja auch mal in echt sehen wolltest. Das ist ja schon wirklich ungewöhnlich, eine Künstlerin, die dann bei Hirnoperationen, über Jahre bist du ja dahin gegangen.
Gab es eine Initialzündung für diese Besuche bei der Charité?
Also vorab wollte ich noch sagen, dass ich mich eben immer schon für so wiederkehrende Strukturen sehr interessiert habe, also die sich eben in Nervenzellen finden, wie auch in Ästen oder Wurzeln. Da kommen wir dann vielleicht später nochmal dazu, wenn es auch um die Installation geht, die ja bei euch zu sehen ist. Die Nervenzellen habe ich dann ja auf Abbildungen gesehen und dachte, das wäre sicherlich interessant für die Arbeit, wenn ich sowas auch mal in echt sehen könnte. Und da hatte ich eben das Glück, dass dann ein Chirurg mir Patsch ermöglicht hat, bei einer OP dabei zu sein. Und da sind ja immer relativ viele Menschen, auch eben angehende Chirurgen, die sich das eben anschauen. Also so hat sich das entwickelt und war dann, denke ich, doch sehr bereichernd für die Arbeit.
Ja, auf jeden Fall. Glaube ich auch. Also wenn man die Kunstwerke anschaut, ist es erkennbar und was dich das beschäftigt sehr stark.
Und da gehe ich eben weiterhin hin, weil mich das sehr interessiert und gleichzeitig aber auch weiter in Museen oder auch in Büchern bekomme ich auch viel Material und versuche eben dieses medizinische Ausgangsmaterial, was ich dann eben in Skizzen habe, die dann um die Basis für die Zeichnungen bilden, zu verbinden mit kunsthistorischen Vorlagen. Ja, so sieht man vielleicht oder erkennt man manchmal vielleicht was Landschaftliches oder so in den Zeichnungen auch, das dann eben von diesen kunsthistorischen Werken kommt.
Ich hatte schon mal woanders gehört, dass du dich auch gerne mal auf Giotto bezogen hast.
Ja, in den Glasarbeiten. Also habe ich oder versuche ich auch jetzt noch immer wieder mal so Farben anzumischen, die dann wirklich so einen Farbton wiedergeben, auch aus einem Gemälde oder Fresko von Giotto, der für mich auch wirklich ganz herausragend ist.
Ja, wenn man so bei uns in die Ausstellung kommt, da greife ich jetzt vielleicht vor, aber viele unserer Gäste, die kommen, betonen, dass die erste Wahrnehmung, die sie haben, ein Duft ist, der Geruch nach Wald, nach Blättern und sowas. Und das hat natürlich mit dieser Installation zu tun, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber gehen wir jetzt erstmal sozusagen in den Raum und schauen mal auf deine Zeichnungen. Also ich persönlich, wenn ich so reingehe und schaue, dann denke ich erstmal so Wurzelwerk, Spuren im Schnee. Also schon so diese Strukturen auch, dieses Geäst. Aber es ist ja sehr vielschichtig, was du in einem Kunstwerk so verarbeitest. Das sind einmal der Hintergrund, dass du da an der Charité als Gast beiwohnst. Aber es geht praktisch ja schon in der Überschrift los. Das ist dann oft eine Zeile aus einem Bob Dylan-Song. Das eine Kunstwerk, das wir zeigen, da verarbeitest du Zeilen aus der Engführung von Paul Celan, was er ja unter dem Eindruck des Holocaust und der Atombombe geschrieben hat. Und die Engführung führt uns dann wieder in die Welt der Musik, also quasi das Ende einer Fuge, wo sich die verschiedenen Themenbereiche überlagern. Eine ist noch nicht zu Ende gespielt, da beginnt schon wieder die nächste. Also es ist ja so eine Zusammenwirkung von Literatur, von Musik, von Naturwissenschaften und eben ganz oft eben auch von dem Istanbul-Protokoll. Wie bist du denn auf dieses Istanbul-Protokoll gestoßen?
Also ganz grundsätzlich bin ich eben der Überzeugung, dass kein Mensch Leid erfahren sollte. Und dann habe ich mich eben gefragt oder nach Texten gesucht, die sich damit beschäftigen. Und das Istanbul-Protokoll ist insofern also eigentlich ein auf eine Art utopisches Dokument, weil ja die allermeisten Menschen, die mit Folter gequält werden, sterben oder dann eben nicht aus den Ländern rauskommen, in denen sie gefoltert wurden. Also so gar keine Chance jetzt auf so ein Prozess gegen die Täter oder so hätten, aber im besten Fall ist es eben dafür da und das hat mich beschäftigt. Ja, wo wird Leid also thematisiert jetzt ganz konkret oder eben im Fall von Paul Celan überschneidet sich das ja auch sehr stark, weil seine Eltern im Konzentrationslager ermordet wurden und er also als junger Mensch seine Eltern verloren hat und natürlich selber auch verfolgt war durch den Holocaust und sich damit dann ja eigentlich in seinem ganzen Werk sehr intensiv beschäftigt hat und eben, was ja ganz besonders sein Werk ausmacht, dass er aber so was ganz Grundmenschliches da gefunden hat, also wie so ein universelles Leid thematisiert in seinem Werk, was, glaube ich, kaum ein Dichter so, ja, so besonders gemacht hat, wie du auch gesagt hast.
Ich habe ja so ein schönes Zitat auch in dem Zusammenhang gefunden, ne? Weil Paul Celan hat ja 1960 den Georg-Büchner-Preis hier in Darmstadt bekommen und in seiner Rede hat er unter anderem gesagt, die Kunst erweitern? Nein, geh mit der Kunst in die allerengste Enge und setze dich frei. Also das ist, finde ich, auch nochmal so ein,
ja, ein wahnsinnig gutes Zitat.
Ja, ne?
Ich habe daraufhin die ganze Rede nochmal gelesen. Wirklich, also sehr lesenswert.
Absolut, ja.
Ja, jetzt hast du ja auch gesagt, dass du gerne auch ein Carson mal verbindest. Ja, ist denn so, du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit Literatur. Gibt es Autoren, die dich immer wieder inspirieren, wie die beiden? Oder ist es oft auch eine, ich sag mal, spontane Begegnung mit einem literarischen Werk, wo du sagst, ja, damit möchte ich gerne mal was machen?
Also ich lese schon sehr viel und interessiere mich viel für Literatur, aber das heißt auch nicht unbedingt, dass es jetzt in der Arbeit überwinden kann oder so. Ich denke, dass es dann schon eben so thematisch ja sowas Spezifisches ist. Jetzt, ich habe mich ja viele Jahre eben mit Kindern in Auschwitz beschäftigt oder eben mit dem Thema Folter. Und es müssen dann, glaube ich, schon Autoren sein, wo das eben passt. Also mein Interesse liegt dann in dem Fall darin, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen. Also da kann man auch nochmal auf Robert Musil zurückkommen, für den das ja essentiell in seiner Arbeit auch am Mann ohne Eigenschaften war, zu gucken, wie schauen also verschiedene Perspektiven auf ein und dasselbe Thema und wie sich also in dem Fall Dichtung oder Literatur eben diesen menschlichen Abgründen nähert auf eine ganz andere Art, wie das jetzt eben vielleicht ja Geschichtswissenschaft oder ja mit der Medizin oder so macht. Und das ist dann in dem Fall das, was mich interessiert.
Ja, ich denke, das ist ja auch das Spannende an deiner Arbeit, diese ganz vielen verschiedenen Zugänge aus unterschiedlichsten Richtungen, alles, was anklingt, also aus Dichtung, aus wissenschaftlichen Texten oder sachlichen Texten, wie ist ja ein Sachtext, das Istanbul-Protokoll, ne? Und gleichzeitig dann die Elemente, die noch hinzukommen durch die Wahl der Titel und Bob Dylan, da kommen wir bestimmt ja auch noch drauf zu sprechen, als ja natürlich auch ein hochkomplexer Liedermacher, der sich auch auf die Blues-Tradition bezieht und da auch wieder das Thema des menschlichen Leides mit hineinkommt, aus einer ganz anderen Ebene. Also das finde ich auch. Und dann im dieses Visuelle, was natürlich auch dieses Schwebende in deinen Zeichnungen, diese zarten oder filigranen Schriftbilder, die entstehen und hinter denen sich aber wirklich viel Leid verbirgt, ne? Also dadurch, ja, bekommt das nochmal eine andere Dimension.
Ja, ich finde, bei der Engführung, um auf dieses Musikthema nochmal zu kommen, wenn man so davor steht, ich finde, man sieht schon, dass da so ein Schwung drin ist, so ein
was Rhythmisches.
Ja, was Rhythmisches. Und dass es sich eben auch überschneidet dann an bestimmten Stellen, als ob du diese Fugenführung, diese kompositorische Note in die Zeichnung
mit. Also so, was ich immer so ein bisschen versuche, dass, wo ich eben sehr lange an den Zeichnungen arbeite, also meistens doch 2 Monate an so einem Format, wie es jetzt bei euch zu sehen ist, hoffe ich trotzdem, dass irgendwie eine Bewegung drin ist, vielleicht auch irgendwie sowas Gestisches oder so, aber dass die Linie dann praktisch mit so einem Inhalt gefüllt ist. Also das interessiert mich eben an der Arbeit mit Literatur oder eben auch mit anderen Texten, dass man eben den Inhalt ganz also physisch in die Zeichnung übertragen kann.
Ja, und das Ganze passiert eben auf diesem hauchdünnen Gampi-Papier. Das finde ich ja auch ein spannendes, wichtiges Element.
Wie so eine Haut, mich erinnert das oft in dieser Zartheit fast an so eine Haut. Und
sehr widerstandsfähig, ne? Ist auch. Das ist eben auch das.
Ist so zart und fast transparent. Und eben, ja, diese Schwebende kommt vielleicht daher, weil es zwischen zwei Glasplatten montiert ist, nur mit Wasserpunkten. Darum ist es also tatsächlich nicht festgeklebt oder so. Und ja, er hat eben eine Transparenz und gleichzeitig so eine Widerstandsfähigkeit, was ich denke, dass das auch inhaltlich passt. Und mit der Schrift ist es eben auch so, mit dieser kleinen Schrift, die man von Weitem gar nicht erkennt, möchte ich auch inhaltlich Bezug nehmen auf das Thema Folter, was man ja auch erstmal nicht sieht oder eben so die Intention ja auch ist, dass es nicht gesehen wird. Und mit der Musik, ja, wie du richtig gesagt hast, verbindet sich das dann nochmal mit einem anderen thematischen Richtung, wo es aber auch um menschliches Leid geht, indem ich eben diese alten Blues-Songs oder Songs von Bob Dylan, also daraus eben Liedzeilen oder Titel verwende für meine Arbeiten und versuche das damit eben nochmal ganz direkt zu verbinden.
Und auch wenn man diese Zeichnung sieht, diese Schriftbilder, haben die ja auch von der Form her so etwas, was natürlich auch an neuronale Strukturen erinnert, an neuronales Netzwerk und an, dann ist auch wieder dieses Gehirnthema natürlich nochmal präsent. Und das war ja auch für mich dann ein wichtiger oder ein schöner Anlass, mich hier in die TU hinein nochmal anlässlich deiner Ausstellung mit den, mit zwei von den ganz wichtigen Professoren zu vernetzen, die ja dann auch für den ersten Science and Art Talk zu Gast sein werden, nämlich dem Center for Cognitive Science und der Neurophysiologie im Fachbereich Biologie, wo es genau darum geht, was sieht man im Gehirn, was, und das ist ja auch ein aktuelles Thema. Also das ist einfach auch toll, finde ich, wenn wir jetzt darüber wieder auch nochmal zur Wissenschaft andocken können, ne, über deine Kunst.
Und ich finde eben so spannend, also wie, ja, darüber wissen die beiden sicherlich viel mehr als ich, die es eben so Formen gibt, also wie jetzt im Fall von einer Nervenzelle oder auch bei einem Baum, also so ein dicker Stamm, der sich dann eben so verästelt. Also scheint ja so zu sein, dass sich das so am effizientesten gezeigt hat in der Natur und wie diese Formen dann eben wieder auftauchen in Objekten oder eben auch in Kunstwerken.
Ja.
Das finde ich eine ganz interessante Frage für mich jetzt, weil es ja trotzdem eben bildnerische Arbeiten sind und mir das auch wichtig ist, dass man die eben auch, ja, dass sie eben auch irgendwie sagen, irgendeinen bildliche Qualität haben.
Wie ist es so für dich, wenn du dich so mit so Themen wie Folter oder Kinder in Auschwitz beschäftigst? Das ist ja auch alles hochbelastend. Gehst du persönlich damit um?
Naja, also ich glaube, grundsätzlich muss man da immer dazu sagen, dass man ja nicht die Person ist, die das erlebt. Also die Kinder in Auschwitz zum Beispiel, die haben ja die grausamsten Qualen erlebt und die allermeisten sind ja auch gestorben und nur die allerwenigsten haben überlebt. Aber deshalb, glaube ich, muss man das erstmal klar trennen und sagen, man selber liest ja nur was darüber oder beschäftigt sich damit. Man hat ja selber das Leid nicht erlebt, genauso auch wie Überlebende von Foltern natürlich in einer ganz anderen Lage sind, als wenn man jetzt als Künstler sich damit beschäftigt. Und darum ist ja schon meine Trennung da und ich denke, dadurch, dass ich mich jetzt ja mit der Arbeit damit beschäftige, ist sowieso auch eine Distanz da, die sicherlich hilft, sich dann auch damit befassen zu können.
Ja, Paula, du hast ja auch extra für unsere Ausstellung neue Arbeiten geschaffen, unter anderem eben deine Serie Heading for the Gates of Eden. Vielleicht magst du darüber uns was erzählen, was sieht man da?
Erstmal dem. Ja, Ausgangspunkt sind auch Skizzen, die ich an der Charité gemacht habe von farbigen Hirnscans, die ich dann eben auf diese Panzerglasscheiben übertrage, die bei euch mit etwas Abstand an der Wand installiert sind. Und ja, eben, was glaube ich auch nochmal vielleicht interessant ist, wenn man als Besucher kommt, wie die sich über den Tag ändern, eben je nachdem, wie das Licht da einfällt, weil die Panzerglasscheiben eben gesprungen sind. Das sind eben die Scheiben, über die wir gesprochen haben, die bei einer Demonstration zerschlagen wurden, die von einem Bankgebäude in Berlin stammen. Und eben diese Sprünge setzen sich dann praktisch als Schatten fort, hinten an der Wand. und ändern sich so eben über den Tag. Und auf diese Gläser arbeite ich eben mit farbigem Pigment und nehme da Bezug auf die Hirnscans und auch auf zum Teil Vorlagen von Giotto oder Duccio auch, wo mich dann interessiert, da einen bestimmten Farbton nochmal wiederzugeben. Und das kommt dann eben zusammen mit den Skizzen, die ich dann vom Gehirn mache.
Ja, ich finde auch ganz spannend, wir haben ja eine opake, schwarze Glasarbeit von dir. Und durch die Risse ist es aber trotzdem so, dass da eben auch Licht durchscheint. Also das finde ich auch so das Berührende an den Arbeiten. Das sind ja auch die Glasscheiben sind gesprungen, aber sie halten noch. Und selbst wenn das eine Scheibe ist, wie bei dieser schwarzen Arbeit, where black is the color and none is a number, auch eine Zeile aus einem Bob Dylan-Song, ne?
Naomi heading for the gates of Eden, auch bei des Bob Dylan-Songs.
Und da ist aber, obwohl es schwarz ist, durch die Brüche, die entstanden sind, ist auch Licht da. Es ist ungefähr, sowas hat sowas Transzendentes.
Ja, das sind immer mal wieder auf Versuche, ne? Also das mache ich schon, dass ich dann immer auch mal andere Skizzen oder Zeichnungen mache oder ganz andere Glasarbeiten. Um eben irgendwie in Bewegung zu bleiben.
Ja, und mit schwarzem Pigment und Erde sind Materialien einer Rauminstallation, die wir im Kunstforum sehen, die, ja, wenn ich das mal beschreibe, wie von der Decke, wie ein schwarzer Wasserfall auf dem Boden des Kunstforums sich ergießt. Und auch wieder organische Strukturen ergibt. Und diese Arbeit heißt Tag für Tag, Journal per Journal ursprünglich.
Aus einem Gedicht von Giuseppe Ungaretti, Journal per Journal, das eben von Ingeborg Bachmann übersetzt wurde und wo es um den Tod von seinem Sohn geht. Die Arbeit sehe ich auch zusammen mit den Glasarbeiten, ja, wo sich eben dieses schwarze Pigment da nochmal wiederfindet und eben im Raum ist, weil ja auch das eben, um wieder auf das Thema zurückzukommen, Interior, war mir es eben auch wichtig.
Ja, und ich finde es auch großartig, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich hatte ja gesagt, Mensch, du hattest ja auch schon an anderen Orten, also ganz groß war es ja in der St. Matthäuskirche in Berlin, dieser auch Kulturort, hattest du ja im Altarraum, der ja 8 Meter hoch ist, eine große, große Installation. Und ich hatte dich ja gefragt, Mensch, kannst du dir vorstellen, fürs Kunstforum auch eine solche Installation zu entwickeln? Und deswegen haben wir diese großartige Arbeit A Million Dreams Gone mit 50 Kubikmetern Wald.
Ja. Also damals in diesem St. Matthäuskirche am Kulturforum in Berlin war das eben eine Altarverhüllung. Also das ganze Jahr über Ausstellungen, aber da war das eben die Osterausstellung und so war das eben bis zur Osternacht verhüllt. Und dann habe ich da eine Performance gemacht zusammen mit einem Musiker, weil ich auch, also in meinen Performances immer mit Musik arbeite. Und ich habe eben so Geräusche erzeugt mit den getrockneten Blättern und Ästen von dieser Strauchastinstallation. Und der Musiker hat einen Ton in mikrotonalen Intervallen gespielt, also so ganz zart und ruhig war das. Und am Ende haben wir dann angefangen und alle anderen Besucher aufgefordert, diese Installation rauszutragen. Und so wurde die dann auf den Platz nach draußen beim Kulturraum von allen eben die Altarverhüllung dann beendet. So war das eigentlich meistens bei meinen Arbeiten, also diesen Strauchinstallationen, dass die immer im Zusammenhang mit so Performativen entstanden sind. Und das haben wir jetzt hier nicht geplant. Und so habe ich das Gefühl, ist aber dann über den Geruch und über den Titel und so eben sowas vielleicht entstanden.
Ja, ich finde, aber es ist auch so, wir haben es ja aus dem Wald geholt. Wir haben ein konkretes Waldstück bekommen, wo wir das Material abholen durften oder aussuchen durften erstmal. Und jetzt verändert sich das ja zwangsläufig im Kunstforum. Es wird immer trockener und am Ende werden wir das Kunstforum wieder ausräumen und wir werden es wieder in dieses Holzstück mit umbringen und eventuell wird es zur Erde und irgendwann wächst was Neues daraus. Und das ist sowas, was dich auch beschäftigt, diese Veränderung und das, was vielleicht wieder neu entsteht aus Material, das du verarbeitet hast.
Ja, auf jeden Fall. Also darüber haben wir gesprochen am Anfang, also in dieser Gruppenausstellung, die hier stattgefunden hat im Kunstforum der TU Darmstadt, eben dieses flüchtige Ephemere ist auf jeden Fall ein Teil meiner Arbeit, dass sich dann eben in Materialien wie Eis oder auch eben Sträuchern wiederfindet und oder eben vielleicht gedanklich sonst aufgegriffen wird, wie jetzt in den Glasarbeiten oder so, ist ja auch vielleicht eine Bewegung drin oder in den Zeichnungen, die aber eben durch diesen Steinschlag und das gesplitterte Glas oder eben diese ja, sich verästelnden Schriftzeichen entsteht, was dann eben sonst bildlich übersetzt ist. Und bei den Sträuchern und dem Eis ist es eben dann ganz physisch da vorhanden.
Ja.
Und das mit dem Geruch finde ich auf jeden Fall auch interessant.
Mhm. Ja. Und gleichzeitig bringt ja auch diese große Sträucherinstallation die Zeichnung in den Raum oder es macht diese Zeichnung erlebbar, diese und auch diese organischen Strukturen, die ja auch in den anderen Arbeiten von dir schon zu sehen sind, erlebbar sind, aber dann auch nochmal auf einer anderen Ebene. Ja, und auch dieses Monumentale finde ich auch nochmal ein wichtiger Aspekt, weil du einerseits ja wirklich mit dieser minutiösen Schrift, mit dem kleinstmöglichen Stift, diesem Rapidograph 013 Millimeter schreibst und aber gleichzeitig auch ganz groß den Raum beherrschst, mit großen Rauminstallationen, mit wirklich fantastischen Arbeiten. Also du hast da auch einfach ein sehr, sehr gutes Gespür für den Raum an sich. Und ich ja, kann mir wirklich einfach keine bessere Künstlerin vorstellen für diese, auch für diese Interior als Anschlusspunkt, weil sie diesen Raum, diesen ehemaligen Zeichensaal für Ornamentik nochmal so ganz anders würdigt, auch in jeder Hinsicht. Vielen, ja, aus vielen verschiedenen Richtungen.
Freut mich sehr, dass du das so siehst. Vielen, vielen Dank. Auch nochmal an dich und an das ganze Team.
Danke.
Für die, ja, diese tolle Zusammenarbeit.
Ja, es hat uns wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Es macht uns noch Freude.
Ja, ich möchte trotz allem, auch wenn das jetzt schon praktisch so wunderbare Schlussworte waren, möchte ich doch noch mal eine Frage aufgreifen, die mir begegnet ist. Ein junger Mann war im Kunstforum und sah sich so um. Und gerade bei diesem Giorno per Giorno, das ja schon sehr melancholisch ist, ne, dieser schwarze Wasserfall, und es fließt nicht ab. Es sammelt sich eigentlich immer mehr, ne? Und ja, dann kam er auf mich zu und fragte, ja, diese Melancholie oder auch das menschliche Leid, das finden wir ja überall in den Titeln, im Inhalt. Und er fragte, ja, es ist alles so hoffnungslos. Gibt es denn auch irgendwas, was mir noch Hoffnung geben kann sozusagen? Oder werde ich hier in diesem Leid zurückgelassen? Was hättest du ihm denn geantwortet?
Naja, also ich hoffe, dass sich das doch auch vermischt. Also dass ich denke schon, dass es, oder ich persönlich sehe es so, dass es wichtig ist, das zu thematisieren und gleichzeitig, ja, ist ja auch also das Leben an sich ja was Schönes und auch ein Geschenk. Und ich denke, das spiegelt sich ja auch wieder in diesen, ja, in diesen Arbeiten mit Natur oder eben auch mit den ja, Nervenzellen,
das ist ja, das ist auch die Bewunderung des Lebens, ja, das ist ja also was alles möglich ist und wie alles wiederkehrt, sich wiederfindet, das ist auch die Faszination am Leben, wäre es jetzt für mich auch, nicht nur das Thema Leid, sondern auf jeden Fall, auch diese wunderbare Dichtung, die es gibt, die schöne Musik.
Ich hoffe, dass beides da ist,
ja.
Es ist ja auch eine Aufgabe von Kunst, uns zum Nachdenken anzuregen und uns vielleicht auch mal in, wie du selber gesagt hast, man ist nicht selber in der Situation, aber man erfährt etwas, man durchlebt es in gewisser Hinsicht emotional, aber kann austreten danach. Ne?
Also ich würde nicht sagen, dass Kunst eine Aufgabe hat. Ich hoffe, dass sie doch immer frei sein kann, aber das ist natürlich... ja, jetzt selber, wenn ich selber auch als Betrachterin oder so, finde ich das immer interessant, wenn da verschiedene Aspekte sind, die einen interessieren, sei es jetzt in Literatur oder Kunst oder Musik.
Ja. Eine letzte Frage hätte ich noch. Hättest du etwas, was du gerne den Besuchern dieser Ausstellung mit auf den Weg geben möchtest?
Nee, wie gesagt, gar nicht. Also
einfach kommen und erleben.
Ja.
Ja. Ja. Wir haben zu danken und ja, schön, dass wir hier heute uns zusammengefunden haben und über deine Kunst, deine Ausstellung sprechen konnten. Und wer mehr wissen möchte, kann sich auf unserer Homepage austoben. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören Ihnen allen und ja, bis bald im Kunstforum.